Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie bei Radio Frei und zur Sendung Thuringio Internacia, dem monatlichen Programm in der internationalen Sprache Esperanto. Vor 105 Jahren fand in Gotha der letzte deutsche Esperanto-Kongress auf thüringischem Boden statt. In Esperantujo war Thüringen also bis jetzt eher ein weißer Fleck auf der Landkarte. Dies änderte sich vom 6. bis zum 9. Juni 2014, denn der 91. Deutsche Esperanto-Kongress fand in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt statt. Unter dem Motto »Treffen in der Mitte Europas« fanden sich zahlreiche Esperantistinnen aus Deutschland und der Welt ein, um sich auszutauschen und gemeinsam ihrer sprachlichen Leidenschaft zu frönen. Ein Höhepunkt war am Sonntag die Podiumsdiskussion in der Aula des Evangelischen Ratsgymnasiums. Zu Gast waren Dr. Detlef Blanke aus Berlin mit der Frage, warum ist Esperanto die erfolgreichste Plansprache? Gerrit Berveling aus Reichswijk, Theologe und Altphilologe, zu dem Thema Esperanto als Kultur- und Übersetzungsmedium, Konrad Grammelsbacher aus Freiburg im Breisgau, zu Esperanto für Europa aus der Sicht des Bürgers und Dr. Rudolf Fischer aus Nordwalde mit Erkenntnissen zur zweisprachigen Erziehung mit Esperanto. Moderiert wurde die Diskussion von Carsten Rose. Wir senden hier einen Mitschnitt der Podiumsdiskussion und ich wünsche Ihnen in der nächsten Stunde viel Spaß und neue Gesichtspunkte zur Sprache Esperanto.
Saluton! Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen hier im Ratsgymnasium in der wunderschönen Aula. Das war die Esperanto-Hymne und die wurde eingespielt vom Erfurter Stubenfork-Ensemble bei Radio Frei. Das war gar nicht so einfach für die, aber sie haben es geschafft. Ob die Diskussionsrunde, unsere kleine Plauderei heute einfach wird, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir es mit dem Wetter ein bisschen übertrieben haben. Wir haben uns ja hier, die Esperanto-Leute, 1906 das letzte Mal getroffen oder was, 1909, ich weiß es nicht mehr genau. Da weiß ich auch nicht, wie das Wetter war, aber diesmal haben wir es etwas übertrieben. Ich hoffe, die Hitze macht Ihnen nichts aus. Der 91. Deutsche Esperanto-Kongress in Erfurt. Ich bin froh darüber und ich bin auch sehr interessiert und sehr gespannt, worüber wir heute reden und vielleicht auch ein bisschen streiten. Obwohl, wenn Esperantisten zusammenkommen, streiten die sich dann? Haben die unterschiedliche Auffassungen oder sind die alle einer Meinung? Ich nehme an, mal nicht. Da ist hier schon ein Raunen im Saal und die vier Herren, die hier oben auf dem Podium, auf dem viel zu hohen Podium sitzen, die sind sicher auch nicht einer Meinung. Worum geht es heute? Geht es um Leidenschaft, um Wissenschaft, um Politik, um Macht oder geht es um Ideale? Man sagt ja, Esperanto ist die Sprache für Idealisten. Ich nehme mal an, es geht auch um Leidenschaft, aber nicht nur. Ich freue mich, dass vier Männer hier auf der Bühne sind, unter anderem Dr. Rudolf Fischer. Er ist Lehrbeauftragter im Institut für Allgemeine Sprachwissenschaft an der Universität Münster und wenn er nicht leidenschaftlich ist für die Sprache, dann weiß ich es auch nicht. Schönen guten Tag, Herr Fischer.
Schönen guten Tag.
Sie müssen leidenschaftlich sein, was die Sprachen betrifft, denn Sie haben erst mit 50 angefangen, Sprachwissenschaft zu studieren. Ihre drei Kinder haben Sie in Esperanto großgezogen, also nicht nur. Und das sind, wie ich gelernt habe, sogenannte Denaskulos. Ist das richtig?
Ja, ich habe also etwa mit 30 Jahren, als unsere Kinder der Reihe nach geboren wurden, angefangen, zu denen Esperanto zu sprechen. Und das war gleich aus mehreren Gründen. Einmal der Sprachwissenschaftler, der überprüfen wollte, ist Esperanto natürlich, das heißt, lernen Kinder das genauso wie andere Muttersprachen. Und dann auch, ist das hilft das den Kindern, dass sie automatisch international denken lernen und fremd ist normal gleich mit der Muttermilch einsaugen. Und das hat geklappt und es war schön und Esperanto wurde unsere intime Familiensprache zum Vater.
Die intime Familiensprache, Ihr Sohn ist mittlerweile 37, Sie sind 70, also sprechen schon über 50 Jahre Esperanto oder beschäftigen sich damit. Das ist eine lange Zeit, also Sie sind wirklich ein echter Esperantist.
Ja, man muss sagen, dass wir jetzt normalerweise unter uns zwar Deutsch sprechen, aber immer wenn man eine Geheimsprache brauchen kann, die andere nicht verstehen soll, oder aber wenn es besonders intim zugeht, wenn wir uns besonders nah sind, dann fallen wir wieder ins Esperanto der Kindheit zurück.
Nun sagen ja die Kritiker, na, das ist doch keine Sprache, wo man sich intim unterhalten kann. Das ist eine Plansprache, die ist kalt, die ist tot. Das kann nie so intim sein wie die eigentliche Muttersprache. Stimmt das?
Nein, das hat ja eben gerade das Experiment gezeigt. Ich habe also geschimpft und gebetet mit den Kindern in Esperanto. Alles völlig normal wie bei ihrer anderen Muttersprache, dem Deutschen.
Mhm. Darüber, wie lebendig Esperanto sein kann oder eben auch nicht, werden wir reden. Wir werden über verschiedene Fragen reden. Ist Esperanto tatsächlich neutral? Das wird eine Frage sein. Taugt Esperanto zur Bildung einer europäischen Identität? Wie kann Esperanto als Relaissprache im Europaparlament fungieren? Das war mir auch neu, dass man da echt Kosten sparen kann und ist eine einfach strukturierte, simple Sprache tatsächlich ausdrucksstark oder ist das ein Paradox? Und Herr Fischer hat es ja schon mal aus seiner Sicht widerlegt. Ich habe schon wieder vergessen, was Wolkenkratzer auf Esperanto heißt. Das gefällt mir so gut.
Ja, Noob Scrapulo.
Wie?
Noob Scrapulo.
Schönes Wort, herrlich. Wunderbar. Ich freue mich, dass wir Besuch aus den Niederlanden haben. Gerrit Beverling ist zu Gast. Ich grüße Sie. Hallo. Das ist Ihr Mikro. Sie sind Vorsitzender vom Esperanto-Bund Niederlande und haben ja so viele Übersetzungen gemacht. Also allein, wenn ich das schon vorstellen würde, dann würde die Zeit gar nicht reichen. Sie haben sich verdient gemacht durch Übersetzungen. Wann fing Ihre Leidenschaft für Esperanto an?
In 1972.
Was war der Ausgangspunkt? Wann hat es bei Ihnen Klick gemacht?
Der Ausgangspunkt war, dass wir einen Kurs gefolgt haben auf Television, meine Frau und ich. Und nachher war meine Schwiegermutter, die hat gesagt, lass wir nach Frankrijk gehen, dort ist ein Esperanto-Kastel, dann kann man es de ganze Tag hören. Und dann sind wir daheen gegangen und ich habe mich sehr gut amüsiert. Ich habe gesprochen mit den Leuten dort, ich habe Esperanto gehört und sehr viel Französisch. Ja, es gibt sehr viele Leute in Frans, Esperanto, die auch Französisch sprechen. Das kennen die Leute glaube ich auch nicht. Nur Leute kennen es nicht, maar mag niet. Also, ich habe sehr viel Französisch gehört, ich habe Esperanto gehört, ich habe Esperanto Bücher gesehen, ich habe mit ungarische Frau gesprochen aus ich glaube aus Budapest in das Kastel und die Frau kannte nur Ungarisch und Esperanto und ich konnte einige Sprachen, die ich auf Universität gelernt hat, und ich konnte mit ihr sprechen auf Esperanto und es war sehr gut. Also ich habe konstatiert, dass mit Esperanto sehr einfach wirklich zu sprechen ist.
Kann man mit Esperanto Gefühle ausdrücken?
Natürlich. Wenn meine Frau, das war vorher, das erste Mal im Krankenhaus war, waar we een baby bekommen werden. Dat had einige Monate gedauert, Juni. Ja, dat waren einige Monate in zusammen. En in die Zeit war mijn vrouw in een grote Saal met 6 andere Frauen. En men kan niet privat miteinander praten, wenn andere zuhören. En mijn vrouw had angefangen, Esperanto te spreken miteinander. En die anderen hadden ze niet verstanden, dachten dat ze Turkisch waren of zo was. Dat was niet slim voor ons, mag niet zout. Maar we hebben Esperanto gesproken. En toen die baby kwam, heb ik absoluut automatisch Esperanto gesproken met de baby. Dus die baby waren eigenlijk volgen die Esperanto sprak voor mij.
Also, Esperanto ist kreissaaltauglich, das habe ich jetzt auch noch gelernt. Ich freue mich, dass Dr. Detlef Blanke da ist. Hallo Herr Blanke, schön, dass Sie da sind. Sie sind Dozent für Interlinguistik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und Sie sind schon lange, was das Esperanto betrifft, unterwegs, auch schon zu DDR-Zeiten. Ja. Nun war es ja nicht selbstverständlich, dass zu DDR-Zeiten Esperanto möglich war. Bis 1961 war das ein bisschen schwierig. Dann fing es auch in der DDR an?
Ja, das ist richtig. Also momentan bin ich Rentner. Ich war Honorardozent für Interlinguistik an der Humboldt-Universität. Das ist richtig. Was die DDR betrifft, Sie wissen, dass Esperanto in der Sowjetunion, auch im Hitler-Deutschland natürlich, verboten war. Und in der sowjetischen Besatzungszone wurde dann Esperanto zuerst durchaus gepflegt. Aber 1948 hat man wohl mitbekommen, dass das nicht so toll sei. Und 1949 wurde dann ein Dekret erlassen. Dort wurde die Organisierung von Esperanto-Gruppen, übrigens auch von IDO-Gruppen und anderen Plansprachen, verboten. 1961 ist dieses Dekret, das war ja völlig überholt, schon aufgehoben worden. Und 1965 fanden die Esperantisten eine Heimstatt im Deutschen Kulturbund, der hieß dann Kulturbund der DDR, und haben eigentlich eine recht erfolgreiche Entwicklung nehmen können, bis zur Vereinigung mit dem Deutschen Esperanto-Bund.
Wovor hatte denn Stalin Angst?
Stalin
Esperanto hatte, so gefährlich?
Ja, Stalin hatte nicht nur von den Esperantisten Angst, auch von Philatelisten und anderen Leuten mit internationalen Verbindungen.
Vor der Arbeiterbewegung? Ne?
Die hatte ja, das ist richtig. Das ist eigentlich ein Widerspruch, denn deswegen hätte er es eigentlich theoretisch fördern müssen. Nur Sie müssen wissen, Stalin hatte eine eigene linguistische Theorie. Stalin war der Meinung, dass nach dem Sieg des Kommunismus im Weltmaßstabe die Nationen sich einander annähern würden und die Sprachen nach und nach zu einer Weltsprache verschmelzen. Diese Auffassung hat er öfter propagiert und diese Sache wurde falsch interpretiert, denn die Frage einer internationalen Sprache hat mit dieser spektakulären Sache des Verschmelzens von Sprachen gar nichts zu tun. Und dann gab es dann immer mal Funktionäre in der frühen DDR, die sagten, der Genosse Stalin hat schon alles gesagt, also Esperanto ist kosmopolitisch und imperialistisch und solch ein Schwachsinn, aber das haben wir dann später korrigieren können.
Ja. Konrad Grammelsbacher ist zu Gast hier, nicht im Studio, obwohl er sonst normalerweise im Studio steht, er ist ein Kollege und ich freue mich, dass er seit 10 Jahren regelmäßig eine Sendung macht bei dem ersten freien Radio in Deutschland, nämlich Radio Dreieckland in Freiburg. Also die ersten, die freies Radio gemacht haben, die Esperanto-Sendung bei Radio Frei gibt es erst seit 2 Jahren immerhin. Aber du machst schon seit 10 Jahren regelmäßig Sendungen und machst seit 25 Jahren Radio. Freiburg hat ja, wenn man so will, eine Esperanto-Geschichte, die schon länger währt, oder?
Ja, die Freiburger Esperanto-Geschichte ist ein bisschen länger, denn es gibt ja nicht nur Esperanto, sondern es gab vorher schon mal Volapük. Und Volapük hat sich erstmal etabliert, das heißt, hat sich ausgebreitet. Es war ja eine Zeit, in der man versucht hat, mit Sprachen eben die anderen Menschen zu erreichen. Und gleichzeitig hatte ja auch Samenhof Esperanto entwickelt. Und ja, in Freiburg gab es natürlich hier Hans-Martin Schleyer, der hat auch Volapük entwickelt. Und bei uns gab es auch eine Volapük-Gruppe und die ist dann übergewechselt letztendlich.
Das ist die Vorsprache von Esperanto oder auch so ein ähnliches Projekt, was sich aber nicht durchgesetzt hat.
Genau, richtig. Mhm. Und deshalb ist Freiburg mit einer der ältesten Esperanto-Gruppen, zumindest hat es Traditionen, eine der 10 ältesten Esperanto-Gruppen der Welt.
Wie reagieren die Menschen, wenn sie da bei Radio Dreieckland die Frequenz einstellen und dann plötzlich, was denn das hören? Wie sind so die Reaktionen?
Ja, ganz unterschiedlich. Entweder es wird überhaupt nicht reagiert, so wie häufig, oder aber es kann auch schon mal vorkommen, dass plötzlich 2 Leute im Studio stehen und sagen, sie haben ganz, ganz tolle Musik gehört, wer hat denn das gesungen? Und ich hatte damals eine Kassette aufgelegt von einer Italienerin, die hat tolle Musik gemacht, also ganz alte Musik, wie gesagt, Kassette und das war es dann auch schon und das war ganz toll.
Das heißt, Sprache lebt ja durch seine Kultur, durch Literatur, durch Musik. Und es gibt Esperanto-Musiker aus verschiedenen Richtungen, die tatsächlich Esperanto singen.
Ja, sicher. Ich meine, wir haben ja zum Eingang schon mal die Hymne gehört und gesungen wurde in Esperantujo immer.
Und es gibt natürlich jede Menge Literatur. Das ist also eine Enzyklopädie. Herr Beverling, hier sind Bücher und Publikationen, alles auf Esperanto, in diesem Riesenwälzer. Das ist ja unzählig, oder?
Ja, es ist sehr viel Bücher in Esperanto verschienen. Ja, ich weiß wirklich nicht wie viel. Ich kann es nicht alles lesen, das weiß sicher. Ich lese sehr viel, aber ich kann nicht alles lesen. Nein, auf Esperanto besteht Literatur von het begin van Esperanto. In 1887 is Esperanto begonnen met een boek auf Russisch, een klein boeklijn auf Russisch, 40 bladzijden. Ungefähr 5 Seiten. Ungefähr 5 Seiten waren origineel auf Esperanto in 1887. Dat was de Anfang. Nur sehr weinig. Es war ein Gedicht darin von Samenhof selbst, ein originell Gedicht. Und mit diesem sehr kleinen Wortschatz, sehr kleinen Sprache, ist Esperanto begonnen, angefangen.
Man kann sagen, Esperanto ist eine junge Sprache und viele sagen, man muss Esperanto auch Zeit geben, man muss dieser Sprache auch Zeit geben, dass sie sich entwickelt. Auf welchem Stand sind wir, Herr Blanke? Das ist eine junge Sprache, wenn man sich andere Sprachen anguckt. Es gibt ja auch ähnliche Sprachen, die konstruiert sind. Aber wie ist der Stand der Dinge? Ist das noch also ein Baby, ein Kleinkind? Läuft es schon? Oder,
also ich denke,
um mal keine Fußballvergleiche zu machen.
Ich denke, es ist schon ein Großvater, wenn Sie so wollen, von der Entwicklung. Es gibt, weil ich das eben sagte, es gibt auch Enkel. Insofern, es gibt Reformen des Esperanto, also Ableger, die sich aber nicht durchgesetzt haben. Zu Ihrer Frage, die Sprache ist voll entwickelt, sodass sie sämtlichen Kommunikationsanforderungen entspricht. Das heißt, wie wir hörten von Dr. Fischer, für die familiäre Kommunikation, aber auch Belletristik, das haben wir eben gehört, und ich möchte auch unterstreichen für die Fachkommunikation. Es gibt also jede Menge Fachwörterbücher, es gibt Fachverbände, beispielsweise im Computerbereich, die diese Sprache verwenden. Und was den Entwicklungsstand betrifft, möchte ich noch auf die reichhaltige Phrasiologie hinweisen, Sprichwörter, Doppeldeutigkeiten etc. Sind vorhanden. Es gibt also eine umfangreiche Arbeit, die gerade diese Sprichwörter und Redewendungen untersucht hat. Und lassen Sie mir noch ein einziges Beispiel geben. Es gab, der ist inzwischen verstorben, einen bedeutenden französischen Esperantisten, der mit Worten, also mit Esperanto-Worten, derart großartig umging und spielte, dass es eine 1500-seitige Dissertation gibt, die das Sprachspiel von Raimund Schwarz untersucht hat. Da können Sie schon sehen, welche Potenzen diese Sprache hat. Und das hängt unter anderem mit den Wortbildungsmöglichkeiten, die diese Sprache hat, zusammen. Nur, wenn Sie sagten Baby etc., natürlich, in der ersten Broschüre 1887 waren etwa 900 und nicht Wurzeln. Und ein umfangreiches einsprachiges Wörterbuch hat heute etwa 16.000 Wurzeln mit vielen Möglichkeiten der Ableitung. Ein deutsches Wörterbuch, Deutsch Esperanto, hat etwa 80.000 Äquivalente. Das heißt, man kann mit der Sprache sehr viel machen. Man kann mehr machen, als man verkraften kann.
Man könnte ich jetzt auch sagen, was nützt das alles, wenn es nicht so viele Leute sprechen? Sagen jetzt die Kritiker, sagen, naja, das ist so eine Nische, das sind die Experten, die Spinner, die sich damit beschäftigen. Und klar kann man Gefühle ausdrücken und so weiter. Aber wenn es nur so wenige sind und es nicht akzeptiert ist, was bringt es dann alles?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Denn häufig wird ja gesagt, Esperanto hat sich nicht durchgesetzt. Da sage ich immer ja und nein. Es hat sich nicht durchgesetzt, wenn man an die Ideale von Samenhof denkt, die Sprache für alle, friedensstiftend etc. Es hat sich aber durchgesetzt, weil es die Konkurrenz zu vielen anderen Versuchen bestanden hat. Und was die Sprachgemeinschaft betrifft, sie reicht völlig aus, dass die Sprache eine kontinuierliche Entwicklung nimmt.
Sie sagen, die Gemeinschaft genügt. Also die Community, die Gemeinschaft ist ausreichend, dass eine Sprache entwickelt sich ja nur, wenn sie gesprochen
so
wird.
So ist es,
Menschen.
Genau.
Und die ist groß genug, sagen Sie.
Die ist groß genug. Natürlich dürfte sie noch größer werden, aber ich will Ihnen ein anderes Beispiel geben. Ein berühmtes Projekt, ein Ableger des Esperanto Ido, hat keine Möglichkeiten der Entwicklung in dem Maße mehr. Es fehlen Intellektuelle, es fehlen Veröffentlichungen, es gibt keine Belletristik, es gibt keine Fachmaterialien. Das heißt also, Esperanto ist hier im Vergleich zu anderen Plansprachen, hat er sich durchgesetzt. Und es beweist, dass es möglich ist, dass ein Mensch eine Sprache skizziert und die Sprachgemeinschaft entwickelt sie dann. Man muss immer sagen, Samenhof hat ja nicht Esperanto erfunden. Samenhof hat Esperanto begründet. Und die Leute, die diese Sprache dann verwenden, die haben die Sprache entwickelt.
Sie leben die Sprache. Ja, jetzt muss ich trotzdem noch mal ein bisschen Sand in das Getriebe reinstreuen, denn weil mich natürlich Ihre Reaktion der vier Herren interessiert. Also der, wenn ich den Namen jetzt sage, werden gleich alle wahrscheinlich das Gesicht verziehen, der Journalist und Sprachkritiker Wolf Schneider, der übrigens in Erfurt geboren ist, ne? Ja. Der sagt, dieser Sprache fehlt es an Wärme und er fehlt es an Macht. Also sie durchzusetzen, sie hätte keine Aura und keine Tiefe und der härteste Vorwurf, ich finde, er ist eben eurozentristisch. Gehen wir mal, also fangen wir mal bei der Wärme und bei der Tiefe und bei der Aura an. Also da hat ja Herr Fischer schon mal gesagt, das stimmt nicht. Das ist, haben Sie für sich ganz persönlich das Gegenteil bewiesen?
Ja, bei solchen Behauptungen fragt man sich, woher weiß der Herr Schneider das denn? Kennt er Esperanto? Hat er das mal irgendwie gelernt oder angewendet oder sonst irgendwie? Sonst ist es ja einfach ins Blaue hinein behauptet, was also in der Wissenschaft ja nun völlig disqualifiziert. Und umgekehrt haben wir doch die Erfahrung, wir sprechen untereinander. Ich habe mit meinen Kindern gesprochen. Inzwischen habe ich zwei Enkel mit 6 und 4 Jahren. Und da ist es jetzt die Großvatersprache und da gibt es einfach nichts Schöneres, als wenn sie sagen, ja, ich habe eine Muttersprache und mein Vater ist Slowake, da habe ich eine Vatersprache und ich habe auch noch eine Großvatersprache und deswegen liebe ich sie alle in diesen Sprachen.
Also Esperanto kann tatsächlich eine Kammersprache Aura und Tiefe haben. Wie würden Sie jemand, der das Ihnen an den Latz wirft, dass sie das nicht hat, was würden Sie dem sagen?
Ja, ich würde erstmal sagen, das Wort lautet kann. Man muss natürlich davon ausgehen, mit welchem Esperantisten man da spricht. Es gibt ja auch den guten Bonantagon-Esperantisten, beziehungsweise denjenigen, der seit langem kein Esperanto mehr spricht oder erst seit kurzem gelernt hat und dann ein bisschen fanatisch versucht, andere Leute davon zu überzeugen. Und da kann es natürlich schon passieren, dass es an Wärme oder an sonstigem einfach fehlt.
Also kann man nicht pauschal sagen, die Frage, wie sich Sprache entwickelt und wie jemand sie spricht. Herr Fischer, Sie nehmen sich das Mikro.
Ja, also ich habe Herrn Schneider mal geschrieben vor einiger Zeit, weil in einigen seiner Bücher einfach falsche Informationen vorhanden sind. Hatte mir nicht die Ehre erwiesen zu antworten. Es ist natürlich häufig so, dass Linguisten und Philologen, die sich nicht mit der Frage befassen, haben, ein schnelles Urteil zur Hand haben. Das muss man psychologisch untersuchen, womit das zusammenhängt. Aber was die Wärme etc. betrifft, das hängt, wie Sie schon gesagt haben, von dem Niveau ab, was ich erreicht habe mit der Sprache und auch von meinem Partner, mit dem ich sehr intim und so weiter diskutieren möchte. Also es sind Vorurteile vorhanden, die allerdings nach und nach abnehmen. Man kann feststellen, dass immer mehr vernünftige Dinge veröffentlicht werden.
Wie sieht es mit dem Vorwurf aus, Esperanto sei eurozentristisch? Und also Herr Schneider sagt ja auch, die Auswahl der Vokabeln sind aus dem slawischen, westeuropäischen Sprachen angelehnt, es fehlen die asiatischen Sprachen und so weiter. Ist das ein Problem, dass man sagen, das ist so in Europa entstanden und ist deswegen möglicherweise eurozentristisch?
Da habe ich eine hübsche Anekdote. Ich habe mal in Shanghai in Esperanto einen Vortrag gehalten. Dann stand eine Chinesin auf, fragte mich in bestem Esperanto, was wollt ihr Europäer mit eurer europäischen Sprache hier in Asien erreichen? Zweiter Teil meiner Anekdote, ich habe in Kuba gesprochen, da stand eine Studentin auf und sagte, das ist eine romanische Sprache, wollt ihr uns mit Esperanto ein zweites Mal kolonialisieren? Und meine Antwort zu beiden ist, die Geschichte hat eine Richtung genommen. Und diese Richtung heißt, dass das romanische Element international verbreitet wurde. Wenn die Geschichte anders gelaufen wäre und Genghis Khan sich in Europa festgesetzt hätte, dann würde das, was wir als international bezeichnen, asiatisch sein. Also wir können die Geschichte nicht umdrehen und das romanische Element ist international sehr verbreitet und das wird eigentlich auch von den Chinesen akzeptiert, die natürlich größere Schwierigkeiten haben, Französisch, Englisch, von Deutsch will ich gar nicht reden, zu erlernen.
Ja, nicht nur die. Herr Fischer, es wird immer gesagt, Esperanto ist neutral. Ist Esperanto tatsächlich neutral? Gibt es Neutralität? Ist Esperanto neutral?
Also die Neutralität, definiert als mit gleichem Abstand zu allen Sprachen der Welt, ist eine reine Fiktion. Sowas kann es nicht mal theoretisch geben. Und das ist auch wissenschaftlich schon in Bezug auf den Lautevorrat längst nachgewiesen. Also braucht man sich mit dieser Definition nicht weiter zu beschäftigen. Es ist also klar, dass je nachdem, welche Muttersprache ich habe, ich mehr oder weniger Aufwand treiben muss, um Esperanto zu lernen. Das gilt aber auch ebenso für den Bildungsgrad, also für meine Herkunft, meine soziale Herkunft und so weiter. Und ich treffe auch dann genug Asiaten, die sagen, ja, dass es richtig äußerlich ist, dass Esperanto vom Wortschatz her und so weiter europäisch geprägt. Aber wenn wir uns international weltweit verständigen wollen, dann ist die indogermanische Sprachfamilie eben die größte, am weitesten verbreitete. Und von allen denen, die wir dann lernen müssten, ist Esperanto weitaus für uns die leichteste und deswegen einfach der beste Kompromiss weltweit. Jede Sprache ist Konvention, ist Kompromiss und so ist das beim Esperanto natürlich auch. Und es kommt noch hinzu vom Sprachtyp her, wie die Wörter gebildet werden, ist Esperanto nicht mal vom europäischen Typ, sondern kommt eher den isolierenden Sprachen entgegen, dadurch, dass die Wortstämme nicht verändert werden, wie im Deutschen binden, band, gebunden, wo also der Vokal variiert wird. Im Esperanto bleibt der Stamm unverändert erhalten und die einzelnen Wortbestandteile in ihrer Bedeutung werden hintereinander gehängt, wie in isolierenden Sprachen, also wie Chinesisch, Indonesisch und so weiter. Und von daher kann man nicht einfach sagen, Esperanto ist nur europäisch. Es hat auch Eigenschaften, die nicht europäisch, aber eben auch außereuropäisch sind. Und das muss man auch einfach wissen.
Herr Berveling schaut gerade in der fetten Enzyklopädie. Was haben Sie da gefunden?
Ich finde hier Mao Zifu. Mao Zifu ist geboren in 1963. Chinese. Ich war Secondary School Teacher. Jetzt wird es wirklich schwierig, Englisch und Deutsch zugleich.
Aber Sie haben sie gefunden und.
Ja. Mao Zifu ist ein Chinese, der sehr berühmt ist in Esperanto mit seinen Gedichten. Er hat sehr gute Gedichte geschrieben, ein großes, dick Poem. Ja. Gedichtenbuch. Und die Woche, vor ich nach Deutschland gegangen bin, habe ich auf Internet gefunden, dass Herr Jesus ein neues Gedichtenbuch ausgegeben hat. Also, es gibt sehr erfolgreiche Gedichten, Dichter, nicht nur in Europa, aber auch außer Europa. China ist sehr klares Vorbild für außer Europa.
Das kann man so sagen. Wir bleiben trotzdem mal bei Europa. Die Frage, die ich schon angedeutet habe, taugt Esperanto zur Bildung einer europäischen Identität? Braucht es eine europäische Identität in den föderalen Staaten von Europa irgendwann mal? Was ist in diesem Konstrukt? Wie, Herr Gammelsbacher, kann das gehen? Ist das möglich, dass Esperanto tatsächlich so ein Bindglied sein kann für eine europäische Identität oder ist das eher ein Traum?
Das ist natürlich zuerst einmal ein Traum, aber ein Traum war ja Europa schon immer. Und nach dem Krieg hat man diesen Traum versucht zu leben, man hat die Grenzen niedergerissen und man hat Europa ausgeweitet. Vom Europa der Sechs ist es jetzt zu einem Europa, da weiß man gar nicht mehr, wie viele Staaten jetzt noch dazu stoßen. Die Ukraine soll ja auch noch dazu kommen und. Und wann, das weiß man nicht. Und immer mehr und mehr Sprachen kommen auf uns zu, immer mehr und mehr Kulturen. Und wenn Katalonien jetzt hier sich selbstständig macht, kommt noch mal eine Sprache dazu, beziehungsweise die Schotten oder sonst was. Das heißt, Europa steckt in einer Krise, in einer Dauerkrise. Und so eine Dauerkrise sollte man vielleicht überwinden, indem man sich mal fragt, was kann man Neues machen? Und da würde ein gemeinsames Bewusstsein auf jeden Fall uns helfen. Wir kennen es ja vielleicht vom Deutschen her. Martin Luther hat praktisch das Deutsche entwickelt, indem er hingegangen ist und gesagt hat, wir machen mal eine gemeinsame Bibel und die können alle lesen. Das heißt, man hat eine kulturelle, in dem Fall Glaubensgrundlage geschaffen und dadurch auch gleichzeitig das Deutsche mitentwickelt. Und damals sind praktisch die Schweizer und die Niederländer ausgestiegen nach einem größeren Krieg. Aber hier ist das Deutsche eben auch erhalten geblieben. Und wenn wir jetzt gerade beim Krieg sind, wir sind ja hier 2014, vor 100 Jahren, hat es in Europa einen großen Krieg gegeben und sowas soll es halt nicht mehr geben. Und deshalb miteinander Dialog führen, statt Kriege führen.
Ich habe ja gelernt oder verstehe es noch nicht ganz, dass man über Esperanto auch viel besser eine Sprache lernen kann. Also wenn man erst Esperanto lernt und dann eine andere Sprache lernt, dass das eigentlich einfacher ist. Das müssen Sie mir nochmal erklären, Herr Blanke, wieso das so ist. Also ich habe gelesen, in Ungarn haben Sie da ein Experiment gemacht.
Ja, also es ist so, dass jede Fremdsprache, die man zuerst lernt, einen gewissen Schub für das Erlernen einer zweiten Fremdsprache bietet. Das ist ja erwiesen. Nur, und die alten Lateiner sagen ja immer, erst Latein lernen und dann lernt ihr die anderen Sprachen leichter. Da ist sicherlich etwas dran. Bei Esperanto gibt es den Spezialfall, dass wir hier quasi ein Sprachmodell vor uns haben, wie eine funktionierende, relativ klug gemachte Sprache als Fremdsprache aussehen kann. Das heißt also, um das Phänomen zu verstehen, was ist denn eine Deklination? Das kann ich in Esperanto sehr schnell verstehen. Es gibt nämlich nur zwei Fälle. Das oft sehr schwierige Problem der Konjugation mit den vielen Ausnahmen ist in Esperanto kein Problem. Das heißt, der Schüler kann sich viel mehr auf die strukturellen Dinge beschränken, versteht die Grammatik schneller und kann sich dann dem Wortschatz mehr zuwenden. Und da, wie ich schon sagte, der Wortschatz vorwiegend romanisch ist, hat er einen guten Zugang zum Italienischen, Französischen, auch zum Englischen etc. Aber lassen wir noch eine Bemerkung zur Neutralität sagen. Ich habe etwas, und wir hatten hier diskutiert, eigentlich über die sprachliche Neutralität, aber die politische Neutralität ist wichtig. Sie fragten, ob es eine Macht gibt, oder natürlich gibt es keine Armee, die Esperanto verbreitet. Und das ist genau der Vorteil, auch für Europa. Die Sprache ist politisch.
Aber es gibt auch die Kernsprachen in Europa, die ja gesprochen werden, die ja eigentlich die kleineren Nationen diskriminieren könnte.
So ist es, natürlich. Es gibt eine Untersuchung eines Ökonomen, dass die Rolle des Englischen Großbritannien derart übervorteilt, dass die Briten derart viel Geld sparen, weil sie eben nicht übersetzen müssen in dem Maße. Aber die Neutralität ist hier wichtig, die politische Neutralität. Es steht keine Macht, keine Weltmacht hinter dem Esperanto. Hinter dem Englischen stehen die USA und die Briten etc. Und die Ergebnisse haben wir ja. Die Kulturen der einzelnen Länder werden teilweise überfremdet durch häufig pseudokulturelle Dinge und natürlich auch rein sprachlich. Und hier wäre Esperanto als neutrale Sprache für viele akzeptabel.
Meint das Brückensprache?
Brückensprache, ja. Soll nicht die anderen Sprachen verdrängen, sondern als Lingua Franca.
Also es geht nicht um Gleichmachung, dass alle so das sprechen sollen, müssen, sondern es geht die eigene kulturelle, die ethnische Sprache zu erhalten, aber als Zweitsprache Esperanto als Brückensprache zu haben.
Als Brückensprache, als Lingua Franca. Genau.
Klingt jetzt einfach, Herr Gammelsbacher, aber ist oft nicht einfach, oder?
Doch, ich denke mal schon doch. Das heißt, wenn man Esperanto erlernt, dann hat man ja eine andere Sprache erlernt. Man kann auch weitere Sprachen und soll auch weitere Sprachen erlernen und kann vor allen Dingen seine eigene Sprache pflegen. Ich meine, der umgekehrte Fall ist meiner Ansicht nach schwieriger. Wir haben ja mal gestartet mit praktisch 4 Sprachen in der Europäischen Union. Sagen wir mal Deutsch, die größte Sprache, Französisch, eine traditionelle Sprache, Italienisch, eine gut klingende Sprache und dann noch das kleine Niederländisch, das natürlich dazu kommt. Und jetzt sind immer mehr und mehr Sprachen dabei und wer kann all diese Sprachen lernen? Ich glaube, das ist bedeutend schwieriger. Und wenn man vor allen Dingen perfekt Englisch lernen muss, um eben wirtschaftlich, politisch bzw. wissenschaftlich voranzukommen, dann pflegt man das auch und vernachlässigt natürlich seine eigene Muttersprache und lernt auch nicht die Sprachen der kleinen anderen Völker, die drumherum sind, Dänisch zum Beispiel oder Polnisch. Und das ist, glaube ich, schwierig auf Dauer.
Das heißt, wenn in allen Schulen in Europa Esperanto gelehrt werden würde, wäre das einfacher, auch die Sprache der Nachbarn zu lernen. Kann man das so einfach sagen?
Genau, man kann es ganz einfach sagen, weil man in Ruhe die Sprachen des Nachbarn erlernen kann, weil man ja sicher ist, man hat eine Hauptsprache gelernt und kann sich damit dann auch hier in Europa verständigen und sich entsprechend privat und überhaupt wirtschaftlich durchsetzen.
Bleiben wir mal bei dieser, bei diesem Thema Relaissprache. Da gibt es ja eine enorme, habe ich gelesen, Kostenersparnis, selbst im EU-Parlament. Wenn das alles über Esperanto laufen würde, würde es viele, vielleicht möglicherweise Übersetzungsfehler, Sachen, die sich abschleifen, nicht geben, und es wäre viel preiswerter. Kann mir das jemand erklären von Ihnen, wieso das ist? Herr Fischer, wieso ist das preiswerter?
Ja, man kann also so ansetzen, formal sollen ja alle Sprachen gleichberechtigt sein. Das heißt, im Prinzip versucht man für jede Sitzung so viel Dolmetscher für Sprachkombinationen zusammenzubringen, wie man eben an Kombinationen hat, wobei auch noch die Richtung der Übersetzung berücksichtigt werden muss. Und da das in den wenigsten Fällen der Fall ist, geht man über diese sogenannten Relaissprachen. Das heißt, es wird aus der jeweiligen Sprache in meinetwegen Englisch übersetzt und aus dem Englischen in die nächste Sprache wieder hinein, sodass der Endbenutzer, der jetzt noch nicht direkt Englisch kann, zum Beispiel einen Witz erst mit einer Verzögerung von 5 Minuten mitbekommt und der vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise komisch ist als das Original, weil die Übersetzungsqualität bei jedem Schritt natürlich leidet. Das alles ist im Esperanto natürlich im Prinzip genauso, das muss man ganz klar sagen.
Das heißt, das ist das Modell im Kleinen im EU-Parlament, wenn man da Esperanto als Relais, als Brückensprache hätte, würde man nicht nur Geld sparen, es würde auch tatsächlich authentischer rüberkommen und übersetzt werden. Kann man das Modell auf ganz Europa übertragen oder ist das
also,
jetzt zu
konstruiert? Also da wäre ich sehr vorsichtig, ob das Esperanto da eine Qualitätsverbesserung bringen würde. Die Vorteile sind wohl mehr eher darin zu sehen, wenn das Esperanto als Relaissprache eingeführt ist, dann merken sehr schnell sehr viele, die eigentlich die zweite Übersetzung hören müssten, dass sie schon die erste ins Esperanto verstehen, sodass also viel mehr Leute eigentlich doch mit der ersten Übersetzung schon bedient sind. Und darin sehe ich also einen möglichen Vorteil des Einsatzes des Esperanto als Relaissprache. In Bezug auf die Qualität der Übersetzung, da gibt es nur so schlaglichtartige Betrachtungen, aber ich denke, da ist nichts wissenschaftlich genau abgesichert.
Herr Fischer, das habe ich jetzt irgendwie verstanden. Mir leuchtet es ein, warum hat sich das bis jetzt noch nicht durchgesetzt, dieses Modell, gerade in der Bildung, in den europäischen Schulen? Fehlt es da an politischem Willen, an Durchsetzungsmacht, an Kraft? Wo sind da die Widerstände? Woran hakt es denn?
Ja, das hakt wie bei allen guten Dingen daran, dass die Politiker von ihnen keine Ahnung haben und dass sie nur den Vorschlägen von irgendwelchen Referenten oder Gutachtern folgen, die im Falle des Esperanto wiederum keine Ahnung haben, weil einfach nicht diejenigen gefragt werden, die sich damit auskennen, so wie wir, sondern da heißt es sogar im Gegenteil, frag bloß nicht die Esperanto-Sprechenden, ob Esperanto funktioniert. Die werden ja nicht sagen, dass das nicht ist, sondern wir brauchen Leute, die gar kein Esperanto können und keine Esperantisten sind. Denen kann man glauben, dass es nicht funktioniert. Also da wird es irgendwo komisch.
Herr Blanke greift
denn wir sagen ja auch nicht, frag keinen Anglisten, ob Englisch funktioniert, sondern im Gegenteil. Wir sagen, frag gerade die, denn die müssen es ja wissen. Und genau dasselbe fordern wir natürlich auch für Esperanto.
Herr Blanke greift das Mikro, das ist ja irgendwie paradox, komisch. Sehen Sie das ähnlich?
Naja, ich habe da ein paar andere Auffassungen dazu. Also erst einmal wäre Esperanto in der jetzigen Ausformung, und zwar im fachsprachlichen Bereich, noch nicht ausreichend entwickelt als Lingua Franca für die Europäische Union. Denn es werden ja sehr viele Diskussionen auf fachlicher Ebene, nicht wahr, die ganzen Fachministerien. Das heißt also, es muss der politische Wille da sein, der ist aber deswegen nicht da, nicht nur, weil, wie Herr Fischer sagte, die Politiker nicht Bescheid wissen, nein, es gibt großmachtpolitische Gründe. Das heißt also, die großen Mächte sind nicht bereit, die Position ihrer eigenen Sprachen in Frage zu stellen durch eine Lingua Franca. beispielsweise Esperanto. Das zweite Problem ist also die...
geostrategische Interessen, politische Interessen
absolut,
stehen dagegen.
Absolut. Dann stellen Sie sich mal vor, die Engländer oder die Amerikaner würden das unterstützen. Selbstverständlich nicht. Das heißt also, die politischen Rahmenbedingungen sind momentan nicht so, dass solch eine Idee eine Chance hat. Dann darf man nicht vergessen, wir haben zwei Weltkriege hinter uns, es gab Revolutionen, es gab eigentlich die ungünstigsten Bedingungen für diese Idee. Und dass Esperanto trotzdem vorankommt, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass diese Idee sehr stark ist und immer wieder Anhänger findet. Was aber die Rolle in der Europäischen Union betrifft, bin ich nicht der Meinung, dass man sagen kann, das wird nie klappen. Nur ich wäre nicht für eine Prognose zuständig. Denn es muss dann noch sehr viel passieren an demokratischen Beziehungen zwischen den Staaten, dass man dann auch versteht, die geopolitischen Vorteile, die einzelne Sprachen haben. Ich habe vor kurzem einen Protest des Bundestages gelesen. In diesem Protest wird formuliert, dass es inakzeptabel ist, dass die deutsche Sprache im Europäischen Parlament, beziehungsweise, das stimmt nicht, da wird sie verwendet, aber in der Europäischen Kommission und in anderen europäischen Instanzen nicht ausreichend verwendet wird, obwohl Deutsch gleichberechtigt ist. Eine Zahl: In der Europäischen Kommission wird die Kommunikation zu 70% auf Englisch durchgeführt, etwa 20% auf Französisch und der Rest in anderen 26 Sprachen oder 21 Sprachen. Das ist natürlich eine Diskriminierung sämtlicher anderer Sprachen. Und es ist schön, dass das deutsche Parlament sich immer mal aufregt, nur es hat noch nicht viel bewegt.
Also auch für die politische Kultur, für den politischen Diskurs wäre es natürlich auch besser, oder?
Absolut.
Wenn es, sagen Muttersprachler streiten.
Natürlich, unbedingt.
Wie sieht's aus mit der Zukunft? Herr Fischer, jetzt sitzen hier in der Runde ältere Herren zum einen und auch keine Frauen. Ist das symptomatisch oder ist das eher ein Zufall?
Also Frauen selbst schuld, würde ich sagen, denn wir nehmen jede. Das ist also überhaupt nicht symptomatisch, sondern es gibt auch selbstverständlich jede Menge.
Also die Frage geht Nachwuchs und sprechen junge Leute das, außer ihre Kinder natürlich?
Ja, also wir haben natürlich deutsche Esperanto-Jugend und ich meine allerdings persönlich eher zu beobachten, dass die Leute erst in späteren Jahren eher zu Esperanto kommen, nämlich wenn sozusagen der Platz im Leben gefunden ist, man hat Beruf, Familie und so weiter und schaut sich da mal nach einem interessanten Hobby um, was den Geist beansprucht, dass die Leute dann eher auf Esperanto stoßen und sagen, das wird besonders was für meinen Lebensabend werden. Daran liegt, dass das also in der Mitgliederstatistik immer zwei lokale Maxima, einmal im Studentenalter und einmal dann so ins Renteneintrittsalter. Das heißt aber nicht, dass man jetzt nach hinten automatisch wegstirbt, weil die Welle nach hinten wandert, sondern sie steht. Es kommen genauso viel vor wieder dazu, wie hinten wegsterben.
Aber Herr Gammelsbacher, das ist ja nicht das Ziel, dass Esperanto eine Lebensabendsprache wird, sondern es sollte ja eine gelebte, möglicherweise auch junge Sprache sein werden. Sind Sie da hoffnungsvoll, dass es das werden kann, dass junge Menschen in Europa und weltweit tatsächlich das auch als Sprache ernst nehmen und sagen, es bringt mir was, also ich muss nicht unbedingt Englisch können oder Englisch können ist gut, aber Esperanto, ist das realistisch oder ist das tatsächlich ein Ideal?
Naja, das ist ja heute schon gelebt. Die Esperanto-Jugend, die macht das ganz einfach. Das heißt, die fragt ja nicht lange um Erlaubnis. Sie treffen sich, sie tauschen sich aus und sie leben einfach ihr Leben. Und wenn ich jetzt hier sagen würde, ob Esperanto tatsächlich mal Zweitsprache oder eine Zusatzsprache für die Europäische Union wird, dann wird das natürlich etwas kritischer. Dann müssen wir etwas direkter nachhaken. Aber zumindest wir, also die Esperantisten, wir haben unsere Kultur und die leben wir tatsächlich. Es gibt Esperanto-Familien, wie man das schon gesagt hat. Es gibt Literatur, es gibt Filme, es gibt Musik. Das wird alles gemacht und es ist stabil.
Sie sind ja politisch auch aktiv in einer Bewegung, in einer europäischen Bewegung, die auch zur Europawahl schon mal angetreten ist. Das heißt, Sie haben schon mal versucht, mit Ihrer Partei oder Wählervereinigung in das Europaparlament zu kommen. Das hat nicht geklappt. Das heißt, das ist auch ein politischer Kampf für diese Sprache und für die Grundidee, würden Sie das sagen?
Richtig. Dass es noch nicht geklappt hat, heißt, dass es noch nicht geklappt hat. Und wir machen das natürlich direkt mit Europa Demokratie Esperanto. Das heißt, wir sind zwar nicht unbedingt jetzt in einer Einpunktpartei, aber wir sind halt eben eine Drei-Hauptpunkt-Partei und da ist ein Wort Esperanto mit dabei. Aber wir sind nicht die Einzigen, sondern andere politische Kräfte haben das natürlich auch schon gemacht und machen das auch weiterhin. Das fängt also nicht nur an bei den Grünen oder zum Beispiel hier auf der gegenüberliegenden Seite bei der ÖDP, sondern es gibt natürlich noch andere Leute, die immer mal wieder hier Esperanto versucht haben, im Europäischen Parlament zu fördern. Es geht quer durch die Fraktionen durch und wir tun das halt eben ganz offen.
Werden Sie da belächelt oder mittlerweile ernst genommen oder zumindest respektiert?
Belächelt, ernst genommen, beschimpfen, alles.
Nochmal, das letzte habe ich nicht verstanden.
Belächelt, ernst genommen, beschimpfen, alles.
Also, ach so, bestimmt verstehe. Alles da. Also das heißt, da ist alles dabei von Verachtung, Missachtung und...
Ja, ja. Aber ich nehme an, also beziehungsweise ich habe das Gefühl, überwiegend ernst genommen, weil die Menschen, die merken ganz einfach, das Sprachproblem ist da und sie bedauern, dass die Esperanto-Bewegung bis jetzt noch etwas schwach ist und sie warten noch ein bisschen ab. Das ist auch vielleicht ein Problem bei der Esperanto-Bewegung. Esperanto lässt sich ja relativ leicht lernen. Wenn ich jetzt sagen würde, Chinesisch kommt, dann könnten alle Leute schon losflitzen, um als erstes am Ziel zu sein. Und bei Esperanto kann man sich erlauben, vielleicht zu warten und zu sagen, wenn es denn kommt, dann lerne ich es mal schnell innerhalb von einem halben Jahr. Und dann bin ich auch damit dabei. Also, gibt halt eben Unterschiede.
Herr Blanke, was müsste passieren politisch? Wenn wir sagen, das ist tatsächlich eine politische Auseinandersetzung, es ist also keine Hobbyveranstaltung, das ist tatsächlich ein europäischer Auftrag, ein Bildungsauftrag. Was muss da passieren? Muss die Esperanto-Bewegung möglicherweise politischer werden oder muss sie cooler, hipper werden oder was muss...
Vielleicht, ehe ich da was zu sagen, noch zum Hip-Hop noch eine Bemerkung. Sie fragten nach dem Anteil der Frauen und natürlich auch nach dem Anteil der Jugend. Ich möchte auf das Internet hinweisen. Es entsteht eine zweite Sprachgemeinschaft im elektronischen Medium, von dem wir häufig gar nicht viel wissen. Beziehungsweise, wir haben Spezialisten, die das schon besser wissen. Ich habe ein Erlebnis, ich habe auf einer internationalen Veranstaltung mit einem Norweger gesprochen und fragte, ach, spricht fließend, wo haben Sie gelernt? Ja, sagt er, vor 8 Wochen habe ich im Internet Esperanto gelernt. Das ist natürlich ein sprachlich begabter Mensch, aber das geht. Und viele junge, intelligente...
Sagten Sie 8 Wochen?
Ja. Und viele junge, intelligente Leute, die gehen nicht in den Kurs, einmal in der Woche um 18 Uhr. Die setzen sich an den Computer und lernen die Sprache entsprechend ihres Rhythmus. Und das nimmt zu. Und da haben wir viele Frauen und da haben wir auch viele junge Leute zu Europa. Es muss natürlich, wie auch schon gesagt wurde, die Information, dass die Sache funktioniert, verbreitet werden. Ich selber habe zweimal vor einem Europäischen Parlament gesprochen im Rahmen eines Kolloquiums und es wird sehr viel gemacht. Es gab eine Ausstellung im Europäischen Parlament auf dem Flur von Sean Orion, dem Iren, organisiert. Und es gibt immer mal Kontakte zu Politikern. Es gab auch einen Empfang des Präsidenten des Europäischen Parlaments mit Esperantisten. Das heißt also, diese Lobbyarbeit funktioniert schon mehr und mehr. Jetzt das Politische.
Mehr und mehr, aber noch nicht genug sagen.
Ja, natürlich, aber das Bedürfnis ist entscheidend. Das heißt also, die Regierungschefs müssen nicht mehr einverstanden sein mit der Diskriminierung der verschiedenen Sprachen. Sie müssen das Problem begreifen, dass gleichberechtigte Kommunikation allen Sprachen und auch ihrer Politik nutzt. Und dann kann man durch Sprachplanung die Sprache relativ schnell aktualisieren, was Sie vorhin sagten, was diese fachsprachlichen Dinge betrifft. Ja. Aber wir müssen Dolmetscher ausbilden, man muss Finanzen investieren in diesen Bereich und Sie wissen, da sind Politiker immer etwas zögerlich. Aber insgesamt denke ich, wenn die Demokratisierungsprozesse zunehmen und der Druck der einzelnen Sprachen zunimmt, die Gleichberechtigung einfordern, kann es sein, dass man sagt, na, machen wir doch mal ein Experiment, führen wir doch Esperanto vielleicht nicht gleich überall ein, aber in einem Bereich der Europäischen Union und dann beobachten wir mal, wie das funktioniert und dann kann man weitere Schritte festlegen. Also schrittweise, nicht von heute auf morgen, 12 Uhr wird Esperanto eingeführt. Das ist illusorisch.
Herr Fischer, ist die Grundlage tatsächlich die Diskriminierung der Sprachen? Ist das eine gute Grundlage für eine Argumentation und auch für einen politischen Kampf und für das Durchsetzen, zumindest in Europa, als ernstgenommene Plansprache?
Das ist sicherlich ein Ansatz, auf den geachtet wird, weil doch viele Europäer sich mit ihrer Muttersprache diskriminiert fühlen und sie von Esperanto zumindest wissen, ja, das ist eine Sprache, die funktioniert. In der wären wir so weit, dass wir nicht mehr Ausländer und Einheimische haben, sondern uns auf gleicher Augenhöhe miteinander unterhalten können. Von daher wäre das sicherlich politisch ein ganz richtiger und hoffnungsvoller Ansatz. Ich gehöre allerdings zu denjenigen, die sich von den Politikern absolut gar nichts erhoffen. Und deswegen auch bei der Diskussion der Taktik, soll man mehr von oben Esperanto versuchen durchzusetzen oder von unten, ist bei mir der Schwerpunkt ganz klar von unten. Ich würde sagen, eine Sprache wird grundsätzlich verbreitet durch das Bildungswesen und deswegen wäre mein hauptsächliches politisches Ziel, die im Bildungswesen mindestens von zwei Ländern das Esperanto als wählbare Fremdsprache in Schulen anzubieten. Und ich bin mir ganz sicher, so gut kenne ich Esperanto eben aus der Erziehung heraus, bin mir ganz sicher, dass dann der Erfolg bei sehr vielen Schülern so frappierend wäre, dass die Eltern dann am lautesten rufen würden, warum das nicht schon allgemein angeboten wird. Und dann hätten wir wieder einen Druck auf die Politiker.
Herr Berveling nickt und nimmt sich das Mikro. Die Diskriminierung der Sprachen ist tatsächlich in Europa ein Problem. Esperanto könnte helfen, sagen Sie auch?
Ja, das glaube ich sicher. Aber ich verstand nicht richtig, was Sie gesagt haben mit dem Mikro. Sie sagte etwas, was ich nicht gut verstanden habe. Sie hat etwas gesagt, was ich nicht gut verstanden habe. Die Frage.
Die Frage, ja. Ob tatsächlich die Grundlage für die Durchsetzung von Esperanto die Diskriminierung der Sprachen sein könnte in Europa, dass es also tatsächlich die Kernsprachen in Europa gibt und die anderen Sprachen spielen eine untergeordnete Rolle und dass da Esperanto helfen könnte?
Ich glaube, das war es, ja. Sehr viele Leute denken jetzt, dass man Englisch für alles braucht und Englisch für alles gebrauchen kann. Ja. Und ich bin sicher, dass das nicht wahr ist. Das habe ich auch erfahren. Ich bin Lehrer Lateinisch und Griechisch gewesen auf einem Gymnasium oder sowas in Holland. Und wir sind einige Male mit einer Gruppe von Leerlingen und Lehrern nach Rom gefahren. Und eine Lehrerin, die Englisch unterrichtet, die sagte, ach, ich kann Englisch, ich red mich mit alles. Und sie hat ein Portemonnaie.
Ja? Portemonnaie.
Portemonnaie had ze verloren in een autobus of zoals. En ze ging naar een politiebureau en wilde zeggen, ik heb een portemonnaie verloren. Maar ongeveer een stunde später kwam ze in een hotel. Het was niet gelungen, de politie duidelijk te maken wat er geschehen was. Und ich bin dahin gegangen und ich habe es simpel auf Italienisch erzählt. Es war in 5 Minuten war es fertig für die Versicherung. Englisch funktioniert gut, aber absolut nicht in alles.
Nicht immer. Ja. Jetzt haben wir fast eine Stunde gesprochen, bevor wir auch nochmal vielleicht das Publikum, das Fachpublikum mit einbeziehen, würde ich nochmal eine kleine Abschlussrunde machen für unsere kleine, feine Radiosendung. Und da fange ich natürlich mit dem Herrn Grammelsbacher an, der demnächst wieder seine Radiosendung macht und die wir jetzt hören, vielleicht sogar bei Radio Dreieckland in Freiburg ausgestrahlt wird. Ein herzliches Hallo an dieser Stelle. Was sind Ihre Forderungen und was sind die Dinge, die Sie hoffnungsvoll machen, dass Sie weiter leidenschaftlich, damit sind wir eingestiegen, an der Sprache Esperanto dranbleiben?
Meine Forderungen sind, dass Esperanto einfach in der Europäischen Union mehr Anerkennung findet und ja, eben hier auch eingeführt wird. Das ist sozusagen ein Punkt, den ich als Fernziel habe und dafür arbeite ich und das geht Schrittchen für Schrittchen nach oben und ich sehe zum Beispiel an der Aktion, an den Aktionen in Frankreich, da ist der IDE in diesem Jahr wählbar gewesen, dass wir Erfolge haben, dass es weitergeht. Wir haben immer in weiteren Ländern IDE-Gruppen gründen können. wir sind ja in Frankreich hier 2004 gestartet, sind in Deutschland 2009 wieder gestartet, sind in Ungarn aktiv, in Polen, in Bulgarien, haben unsere Unterstützergruppen in Großbritannien auch, in Italien und in Spanien. Also das heißt, es weitet sich aus.
Dankeschön, Konrad Kammelsbacher von Radio Dreieckland in Freiburg. Herr Detlef Blanke, sind Sie hoffnungsvoll für Esperanto oder bleibt sozusagen die Alterssprache, wie es Herr Fischer gesagt hat, mit dem sich nur die Älteren beschäftigen, die eine Frage und die andere Abschlussfrage, was muss passieren, damit es einen Ruck gibt?
Also ich bin schon hoffnungsvoll und wie gesagt, ich kann nur wieder auf das Internet hinweisen, da tut sich enorm viel.
Das ist Ihre Hoffnung, das Netz?
Das ist schon Fakt. Also das ist schon Fakt. Ja. Aber was meine Hoffnung betrifft, ich bin da hoffnungsvoll, aber ich arbeite auch im Rahmen einer Gesellschaft für Interlinguistik dafür, dass die Leute, die die Politiker beraten, das sind nämlich Linguisten. Der Politiker, der einen Beschluss fassen will, fragt natürlich dann die Linguisten, sagt mal, das Esperanto funktioniert denn, das hat das Sinn. Und in dem Bereich bemühen wir uns und nicht ganz ohne Erfolg auch zu erreichen, dass immer mehr Linguisten verstehen, diese Sache funktioniert und hat eine mögliche Zukunft, wenn die politischen Dinge stimmen. Und insofern denke ich schon, man kann feststellen, dass der Widerstand und auch die Vorurteile in der linguistischen Welt abnehmen. Das kann man direkt feststellen an den verschiedenen Veröffentlichungen. Also Herrn Schneider, der ist alt und den lassen wir mal in Ruhe, der hat Vorurteile, da kann man nichts mehr machen. Aber es gibt viele junge Linguisten, die sich positiv hier äußern und auch vorher lesen, worüber sie sich ausmehren, worüber sie sich ausdrücken. Ich sage immer, dass manche Leute urteilen, aber nicht die Zeit hatten, sich mit dem Thema zu befassen.
Vor allen Dingen Journalisten. Dankeschön, Detlef Blanke. Herr Gerrit Berveling, Sie sind, nehme ich an, auch hoffnungsvoll. Sie glauben, also Sie sind ein Mann des Glaubens auf jeden Fall, aber es braucht ja mehr als Glauben. Was muss passieren, dass sich Esperanto tatsächlich durchsetzt?
Dass es tatsächlich sich durchsetzt, simpel. Esperanto muss geübt werden. Maar man soll Esperanto brauchen und üben. Und, ja. Maar man soll schreiben in Esperanto, man soll Bücher lesen in Esperanto und so weiter und so weiter. Und ich selbst bin sehr beschäftigt mit einem großen Unternehmen. Dies ist das fünfte Buch von einer Serie von lateinischer Literatur auf Esperanto-Übersetzung. Und in das fünfte Buch bin ich ungefähr angekommen an Jahre 300 nach Christus. Und ich wolle ungefähr bis 2000 nach Christus durchgehen. Also ich muss nog ungefähr, 7 oder 8 Teilen schreiben. Aber hoffnungsvoll macht mich, dass Leute oft schreiben an mir. Ist nun mal zoveel schon erschienen oder noch niet? Oder is man... Haben Sie schon angefangen mit Nummer zoveel und zoveel? Sehr oft hören Leute Fragen danach, Jan Antau.
Dankeschön, Gerrit Berveling, und viel Erfolg für die Übersetzungsarbeit. Da haben Sie ja schon einiges geleistet. Herr Rudolf Fischer, wir haben mit Ihnen begonnen. Wir gehen mit Ihnen in den Ausblick. Also, Sie haben einen Beitrag geleistet, also 3 Kinder, Esperanto. Also da, aber. Was muss noch passieren, davon abgesehen?
Also wir dürfen eine Sache nicht aus dem Auge verlieren. Das Esperanto muss erst bei dem einzelnen Menschen sich durchsetzen. Und die Leute lernen nämlich Esperanto nicht deshalb, weil sie glauben, zu einer Bewegung zu gehören, die irgendwann mal in Siegeszug in die ganze Welt antritt, sondern Sie lernen Esperanto, weil Esperanto Ihnen was bringen soll. Und das ist unsere Aufgabe. Und ich habe bei so vielen Menschen erlebt, dass es wie bei mir die am besten gesprochene und liebste Fremdsprache wird, die sie sich sogar als Eigensprache, als weitere Muttersprache aneignen, dass ich nur sagen kann, ich bin hoffnungsvoll, dass das immer bei genügend vielen Menschen der Fall sein wird, dass Esperanto weiterhin existiert.
Danke, Rudolf Fischer. Danke Ihnen in die Runde. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke schön fürs Zuhören. Applaus